Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Herzlich willkommen, ihr seid bei Achtsam und wir wollen heute übers Wohnen sprechen, weil warum nicht? Achtsam@deutschlandfunknova.de ist die E-Mail-Adresse, falls ihr auch Vorschläge habt. Und Mai Höeng ist dabei, sie ist Psychologin, sie ist Doktor, sie ist Autorin, sie ist Verhaltenstherapeutin. Hallo erstmal.
Hallo.
Und wir haben auch diesen Vorschlag bekommen.
Genau, dieses Thema hat sich Tim gewünscht. Er hat mich gefragt, hey, gibt es da nicht irgendwelche Forschungsbefunde, irgendwie, wie wir am besten wohnen können und so. Und ich wusste auch nicht genau und ich sagte, ich guck mal rein. Und jetzt habe ich tatsächlich was gefunden, worüber wir heute sprechen können.
Weil das ist nämlich immer das Ding. Ihr habt ganz tolle Ideen und ganz tolle Vorschläge, aber manchmal gibt es dafür dann nicht genügend Material. Deswegen habt Verständnis. Wir gucken dann immer mal wieder. Ich habe hier eine sehr, sehr lange Liste in meinem Telefon in den Notizen abgespeichert. Die ist wirklich wahnsinnig lang und wir gucken da immer wieder rein. Macht euch keine Sorgen und gucken, gibt es da vielleicht jetzt mittlerweile was Neues oder so. Ich bin Diane, ich bin auch Autorin, Moderatorin und wir machen seit 3 Jahren Achtsam hier zusammen. Ihr kennt uns vielleicht schon. Es gibt auch viele Leute von euch, die uns schreiben, dass sie manche Folgen auch öfter 2-3 Mal hören, weil es ihnen hilft und allein das Hören schon einer Achtsam-Folge quasi zu ihrer Achtsamkeitspraxis gehört. Und heute, ungewöhnlich, sprechen wir über Wohnen. Wie kann man achtsam besser wohnen? Also nicht einfach irgendwas irgendwo hinstellen, weil Wohnen hat ja ganz viel mit unserem Wohlbefinden zu tun, ne?
Ja, also irgendwie obvious, ne, dachte ich, aber ich wusste zum Beispiel nicht, es gibt Wohnpsychologie, ne, da denke ich so, ich bin Psychologin, aber wusste nicht, dass es auch Kollegen gibt, die nur was zur Wohnpsychologie machen und das ist eine Wissenschaft, die Teil der Architekturpsychologie ist und das ist wiederum ein Teil der Umweltpsychologie, das hatte ich im Studium tatsächlich und da geht es im Grunde genommen um die Frage, wie Menschen und ihre Umgebung miteinander interagieren und all die Faktoren, die halt dazu gehören, ne? Farben, Licht, Materialien und Natur. Wie wirkt das auf den Menschen? Wie wirkt der Mensch auf die Umwelt? Und wie kann es uns dabei helfen, dass wir einfach mehr Lebensqualität haben, uns wohlfühlen?
Wie schön. Und normalerweise fällt einem ja aber bei Wohnen zuerst Feng Shui ein, ne?
Ja, das habe ich auch gedacht halt direkt. Ne? Und im Grunde genommen, was ich schön fand, ist, dass Feng Shui, aber auch Wohnpsychologie, die wollen eigentlich beide das Gleiche. Also, dass Menschen sich in ihrer Umgebung wohlfühlen. Aber es kommt natürlich aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Die Wohnpsychologie ist eine Disziplin der halt westlichen Architekturpsychologie, wohingegen Feng Shui angelehnt ist an die fernöstliche Philosophie. Und da geht es halt vor allen Dingen darum, dass das Qi, was zum Beispiel auch beim Qigong kultiviert wird, also die Lebensenergie, dass man die Lebensräume so gestaltet, dass das Qi gut fließen kann, damit sich Menschen dann besser fühlen.
Okay, und wir können jetzt eben auch achtsam darauf achten, ob wir jetzt uns, wir wollen ja hier immer nicht so strenge Abgrenzung machen, ne, und sagen, aber die Wohnpsychologie sagt, aber im Feng Shui und so, weil da sind ja viele Überschneidungen, ne? Also es geht quasi jetzt hier in dieser Folge darum, dass wir irgendwie uns wohler fühlen mit der Art, wie wir leben, wie wir wohnen. Das ist jetzt hier das Ziel, würde ich mal sagen.
Richtig,
diese Folge. Und deswegen bedienen wir uns da überall und gucken, was es so alles Schönes gibt und gucken, wie wir da eben achtsam auch selber auf unsere Wohnbedürfnisse hören können. Ne?
Ja, und das war für mich auch voll der Game Changer, nochmal zu denken, na klar, wenn wir wohnen, haben wir natürlich auch bestimmte Bedürfnisse, die angelehnt sind an unsere Grundbedürfnisse und die sind ganz unabhängig von unserem Einrichtungsstil. Also das muss jetzt nicht mega modern sein oder klassisch oder so. Bei den Bedürfnissen geht es wirklich darum, das ist also hat so eine existenzielle Natur, wie können wir uns das so einrichten, dass wir zum Beispiel uns sicherer fühlen oder so, ne? Denn Bedürfnisse sind natürlich auch immer ein Auslöser dafür, dass wir ins Handeln kommen. Also wenn wir zum Beispiel in Räumen sind, also ihr kennt vielleicht diesen Begriff auch Angsträume, wenn man da so eine U-Bahn entlang geht oder so eine Unterführung, wo wenig Licht ist oder so, das sind klassische Angsträume, da schürt sich alles zu und da will man einfach nur fliehen. Das ist eine aktive Handlung, die aus diesem Gefühl herausgeht. Und wenn wir aber zu Hause, da sollten wir uns ja wirklich sicher fühlen, da kommen wir gleich nochmal darauf, dass es natürlich auch was mit uns macht. Wir können kreativer sein, wir können uns auch erholen oder so und darum geht es letzten Endes. Also, dass wir gucken, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse, die unterscheiden sich natürlich auch und gibt es bestimmte Bedürfnisse, die wichtiger sind beim Wohnen?
Das finde ich ganz faszinierend und ganz toll, ja. Weil während du gesprochen hast, sind mir natürlich auch schon 26 eigene Erfahrungen eingefallen irgendwie, cool. Wo ich dachte, das ist so krass, stimmt, und ich habe ganz oft gar nicht drüber nachgedacht, also weil zum Beispiel pendle ich ja zwischen Berlin und Köln und in Köln wohne ich mal da, mal hier, ich habe mal bei einer Freundin gewohnt, ich habe mal irgendwie ein Airbnb genommen oder so und es gab eine Wohnung, in der ich zeitweise temporär gewohnt habe und ich habe mich da nicht sicher gefühlt und ich wusste nicht, warum. Es war eine perfekte Wohnung. Sie war wunderschön. Sie war so schön eingerichtet. Alles war schön in dieser Wohnung. Diejenige, die hat, sie ist zu ihrem Freund gezogen und hatte die halt öfter frei, hat sie mir dann untervermietet. Und es war wirklich die schönste Wohnung, in der ich gewohnt habe in meinem ganzen Leben. Aber ich habe mich nicht sicher gefühlt. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass du es angesprochen hast. Wir haben ein Bedürfnis beim Wohnen nach Sicherheit und Schutz und Geborgenheit, ne?
Und das ist, man könnte fast sagen, eines der wichtigsten Bedürfnisse, wenn wir auf Wohnbedürfnisse schauen, weil das so existenziell ist natürlich. Also wenn wir gucken, auch evolutionär, wo haben sich Menschen oder Gruppen auch allgemein zurückgezogen? Ne? Unsere Heimat, unsere vier Wände oder was auch immer. Ne? Das kann ja ein kleines Zimmer sein oder sogar eine Ecke habe ich auch, weil ich habe einmal, also da war ich länger auf einem Retreat, da habe ich mir ein Zimmer mit 11 anderen Frauen geteilt.
Wow.
Und das war krass, ja. Aber da hat man direkt gemerkt, wie das automatisch ging. Dann haben wir uns so Tücher aufgehangen, da so auf die Hochbetten, damit man trotzdem irgendwie halt so einen Schutzraum hat. Ne? Und das geht, glaube ich, echt automatisch, dass man guckt, wie kann man sich irgendwie so ein Bedürfnis erfüllen. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Schutz, Sicherheit. Aber dass es halt wichtig ist, ne? Dass wir uns zurückziehen können. Ne? Ja.
Dass das das Wichtigste ist eigentlich.
Ja, es ist das Wichtigste.
Also das ist wirklich genau. Die Prio 1. Ich wohne ja nicht auf einem Fußballfeld, auf einem beleuchteten nachts
genau.
Alleine. Oder so, oder ja. In einer Unterführung, genau wie du eben gesagt hast, sondern ich wohne ja irgendwo, wo ich mir, ne, also der Mensch ist früher in Höhlen gegangen oder wie auch immer, damit er sich sicher vor Angriffen auch fühlt, ja. Ne?
Und wir schlafen ja auch, da sind wir so vulnerabel einfach, so verletzlich, ja. Tagsüber haben wir vielleicht irgendwie eine bestimmte Rolle auf der Arbeit oder so, aber wenn wir zu Hause sind, dann sollte es wirklich möglich für uns sein, alles abzulegen, ganz, also ich hoffe, dass wir alle wir selbst sein können, auch den ganzen Tag über, aber manchmal steckt man ja in bestimmten Rollen, aber zu Hause, wenn man da auch eine Rolle spielen muss oder irgendwas so Anspannung noch im Körper hat, das ist ja ganz grausig und Schutz kann bedeuten auch für unsere Sinnesorgane, natürlich vor Überreizung, Überstimmung, Stimulation, zu hell, zu laut oder es riecht oder so. Also all diese Dinge, da können wir drauf achten. Schutz vor Privat- und Intimsphäre. Also ein ganz einfaches Ding ist zum Beispiel, wenn mein Schutzbedürfnis sehr hoch ist oder halt ne, ganz normal ausgeprägt, Vorhänge einfach, ne, dass Leute nicht direkt reingucken können. Und ich habe eine Zeit lang in Mannheim studiert und da gewohnt und die wird auch Quadratenstadt genannt. Also das ist alles so quadratisch angeordnet, sodass wenn du in deinem Zimmer stehst und rausguckst, dann siehst du die nächste Wohnung, durch die Fenster durch und dann die nächste Wohnung quasi. Also es ist so wow. Durchlässig teilweise, ja. Sie sind auch so angehört A, B und so weiter. Kann man wirklich mit dem Alphabet durchgehen, fand ich irgendwie. Aber das ist halt zum Beispiel etwas, da war es mir auch sehr wichtig mit Vorhängen und so, dass es dann dunkel wird oder so. Oder dass man so eine Hecke irgendwo hat, damit nicht alle reingucken können.
Also wir haben bestimmte Wohnbedürfnisse. Deren können wir uns erstmal achtsam bewusst werden. Das erste, wir haben es eben geklärt, Sicherheits- und Schutzbedürfnis und Geborgenheit. Und dann, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, Kontakt- und Interaktionsbedürfnis. Was hat das quasi mit meiner Wohnsituation zu tun?
Also man kann das erstmal sehr physisch verstehen, dieses Kontakt auch zur Außenwelt. Natürlich, dass da Fenster sind, kann ich Dinge reinlassen, auch Luft, also ganz pragmatisch, ja. Aber kann ich auch irgendwie eine Abgrenzung schaffen, damit ich irgendwie Wärme habe oder so. Aber auch gibt es Räume, wo man sich zum Beispiel hinsetzen kann, dass eine Freundin vorbeikommt oder ein Freund und man einfach miteinander sich austauschen kann. Weil es gibt Räume, wenn man nicht darüber nachdenkt oder es gibt so eine komische Sitzecke, wo sich eigentlich gar keiner hinsetzen will, dann gibt es keinen Raum, wo man wirklich in Interaktion treten kann.
Mhm. Ja.
Und das ist ganz einfach. Also zu gucken, was braucht man da? Oder braucht man einen riesigen Tisch, so eine riesige Tafel oder so, weil man immer die Bude voll hat oder so? Oder ist es eigentlich eher so eine kleine Teeecke oder auf dem Boden oder so?
Ja. Also geht's wie immer eigentlich hier bei Achtsam eigentlich darum, erstmal wirklich in sich reinzuhorchen. Ich glaube, das ist das, was wir immer hier als allererstes machen bei jedem Thema und bei jeder Folge eigentlich, dass wir sagen, okay, was fühle ich, was brauche ich? Ich mache mal hier wie so eine kleine Bilanz oder so, was sind meine Bedürfnisse und wie sehen die genau aus? Genau wie du sagst, also möchte ich eine Kuschelecke, um mich irgendwie auf Kissen zu betten und mich mit Leuten zu unterhalten, oder möchte ich gerne eine große Tafel so? Ne? Könnt ihr euch mal fragen, was sind da meine Interaktionsbedürfnisse? Dann gibt es das Bedürfnis nach Kontrolle, Selbstbestimmung und Regulation. Das klingt erstmal ja recht abstrakt. Was bedeutet das denn?
Also ich habe da ein Zitat mitgebracht von Reichel, der hat auch viel zu Wohnpsychologie gemacht und er hat gesagt, je mehr man in der Lage ist, Umwelteinflüsse selbst zu regulieren bzw. zu gestalten, desto eher gelingt dies auch mit Emotionen und Gedanken, was sich wiederum förderlich auf Wohlbefinden und Gesundheit auswirkt. Also das sind auch ganz einfache Dinge wie zum Beispiel Raumtemperatur, das Licht oder so. Das wirkt so mega nicht obvious irgendwie, aber ich finde, wenn man darüber nachdenkt, wenn du in einem Raum bist und du hast eigentlich ein Bedürfnis, dass es eher kuschelig warm ist und du machst, was du willst, aber diese verdammte Heizung wird einfach nicht warm. Du frierst die ganze Zeit, ja. Oder das Licht ist immer, also ich bin eine Person, ich brauche viel Licht, ja, aber wenn es immer so dämmert oder so, ich werde dann auch nicht wach und komme gar nicht in die Konzentration. Andererseits, wenn ich meditiere, dann möchte ich, dass ein bisschen Licht ist, aber nicht so grell wie mit diesen Neonröhren oder so. Und diese kleinen Dinge, die, wenn wir wissen, das ist eigentlich wieder Selbstwirksamkeit, ne? Wir wissen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, können wir etwas verändern und ja, Kontrolle herstellen.
Oh, das ist so lustig und auch interessant. Ich liebe das ja, weil mir gehen ja auch hier ständig Glühbirnen auf in unseren Folgen, ne? Wenn wir interagieren zu diesen Themen, weil ich musste wieder daran denken, ich habe ja quasi erst entdeckt, dass ich hochsensibel bin, während wir hier diesen Podcast machen, weil wir eine Folge über Hochsensibilität gemacht haben. Und dann fiel mir auf, und jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder auf beim Wohnen, dass ich im Studio hier immer, im Radio, wenn ich ins Studio komme, mache ich es dunkel, weil es war mir viel zu hell und viel zu grell, weil dieses helle Licht war wirklich wie Folter für mich.
Ja.
Interessant. Siehst du, alles hängt mit allem zusammen.
Ja, und da kannst du direkt ja Kontrolle ausüben. Aber schlimm wäre es, wenn es dort keinen Lichtschalter gibt, ne? Und du es eben nicht beeinflussen kannst. Ja. Und das ist ja das Schöne daran. Und ich hatte auch ganz viele Aha-Momente, weil ich dann auch, ich habe schon in vielen WGs gelebt und so oder in manchen, wo ich nichts beeinflussen konnte. Und da habe ich immer gedacht, so irgendwie habe ich mich da nicht wohlgefühlt und konnte es auch nicht benennen. Aber so, als ich das vorbereitet habe, dachte ich so, ah, ja, stimmt, daran lag es.
Ah, das war und das war da.
Genau.
Ja, genau. Ja. Genau, dann haben wir ein Aktivitäts- versus quasi Passivitätsbedürfnis, heißt im Grunde, wir brauchen Räume in unserer Wohnsituation, wo wir aktiv sein können, wie zum Beispiel, ja, wahrscheinlich ganz, ganz banal einfach ein Raum, wo ein Computer stehen kann, weil man arbeiten kann, oder ein Passivitätsbedürfnis, wo man schlafen und chillen kann.
Genau, ganz wichtig und das auch dann zu trennen. Ne? Also es wird ja immer wieder auch gesagt vom Psychologen, man soll nicht im Bett irgendwie arbeiten oder so, dass man versucht, das räumlich zu trennen. Ich habe dann halt auch irgendwie gedacht, naja, Aktivität, das ist ja auch so, dass es so reduziert wird auf vielleicht Fernseher oder Laptop, also dass man wirklich aktiv ist. Aber gerade bei Kindern ist es ja so, die haben ja ganz viel Spielzeug, damit die einfach mit der Umwelt wieder interagieren. Und irgendwie, da hatte ich so eine kleine Glühbirne, die mir aufging, so, dass es manchmal, wenn man zum Beispiel eine Pflanze hat oder so oder irgendwas anderes, wo man einfach auch anders interagieren kann und nicht nur diese Technik oder so, ne? Mhm. Weil das alles sehr so zentriert ist auf den Fernseher oder halt, ne? Oder Handy und so.
Oder genau, oder Laptop heutzutage. Das ist dann quasi genau. Die Aktivitätsecke oder so. Dann geht es um Entwicklung und Entfaltung.
Da habe ich dir ein Zitat mitgebracht von deinem Lieblingspsychologen, Csikszentmihalyi. Stimmt, du hast mehrere, ja. Genau, du hast mehrere, ja. Er hat gesagt, dass Menschen ihre Umgebung als Ausdruck ihrer Persönlichkeit gestalten, um auszudrücken, wer sie sind und zugleich auch als Vorbild dafür, was sie sein könnten. Ah. Ne? Und das ist so schön, weil wir könnten uns ja die Räume so gestalten, damit wir zum Beispiel daran erinnert werden, hey, da hatten wir ja auch schon so, dass man Collagen macht oder Bilder einfach, Zitate oder so, Kunstwerke. Und das muss ja alles gar nicht teuer sein. Das kann ja auch eine Muschel sein, die uns daran erinnert, wie gerne wir den Strand lieben oder so, oder ein Blatt oder eine Pflanze oder so. Also ich finde es ganz wichtig, dass all diese Tipps, die wir hier mit reinnehmen, das ist nicht so, ey, geht jetzt los und kauft euch 10 Sachen oder so, sondern Bedürfnisse, die sind so basal und es gibt viele, viele Wege, wie wir Bedürfnisse erfüllen können und das muss nicht mit viel Geld verbunden sein.
Eine Bekannte kam mal zu mir nach Hause und hat gesagt, mein Hauptzimmer, in dem ich mich am meisten aufhalte, sie meinte, das sieht aus, als wäre meine Persönlichkeit explodiert. Und wäre
auch
überall im Zimmer. Das fand ich so cool. Ich fand, das war so ein schönes Kompliment, weil bei mir ist es recht bunt und chaotisch und so bin ich auch, glaube ich. Und überall sind Bilder und Farbe und Pinsel und weil ich halt male und so. Und das war ganz, ganz süß. Und ich glaube eben, das ist auch wirklich ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis. Deswegen, ihr werdet es kennen, wenn ihr im Amt seid, ja, egal welches Amt, Menschen möchten, dass ihre Persönlichkeit auch am Arbeitsplatz irgendwie zutage kommt. Da sind dann bestimmte Tassen, da sind dann Bilder von den Kindern vielleicht, da sind irgendwelche Sprüche an den Wänden, da sind bestimmte Pflanzen, da sind bestimmte Erinnerungen. Wir Menschen haben das tiefe Bedürfnis, uns ja gemütlich oder heimisch einzurichten und auch unsere Persönlichkeit dadurch ein Stück weit ja zu zeigen, einmal für uns, damit wir uns wohlfühlen, weil wir sind dann quasi symbolisch von unserer Persönlichkeit umgeben, aber ich glaube auch ein bisschen für andere.
Ja, dass man sich einfach auch zeigt, ne? Also das ist auch ein Bedürfnis, ne? Dass man einfach ausdrückt, wer bin ich eigentlich, ne? Und dann können die anderen ja auch gucken, ja, vibe das gut oder so, ist ja auch immer ein Signal.
Genau. Und das kann man auch das Kongruenzbedürfnis nennen, oder?
Ja, also im Grunde genommen, wenn wir wissen, was wir brauchen, ja, was unsere Bedürfnisse sind und wenn das dann einfach auch stimmig ist, also unser Wohnumfeld und dieses Kongruenzbedürfnis, diese Stimmigkeit, das ist ja auch in der, also nicht nur zum Wohnen allgemein, für die psychische Gesundheit sehr, sehr gut. Ne? Wir Menschen, wir mögen es nicht, wenn wir in Dissonanz sind, wenn Dinge so gegensätzlich irgendwie sind. Wir mögen Harmonie und das kann auch zum Beispiel bedeuten, wenn wir bestimmte Werte haben, wie zum Beispiel Naturverbundenheit, Religiosität, Spiritualität oder eine kulturelle Verbundenheit, dass sich das halt einfach auch so zeigt. Also dass die Persönlichkeit und die Werte auch so explodiert sind und überall sichtbar sind im Raum für uns und das sich für uns wohlfühlt. Manche, die wollen es vielleicht ein bisschen bunter oder lauter oder präsenter und andere vielleicht nicht so sehr. Und das zeigt ja ganz viel über die eigene Persönlichkeit.
Total. Ach, schön. Und dann, also wir haben ja jetzt über die Konzepte Feng Shui kurz gesprochen, also das angemerkt, ne, das kennt, glaube ich, aber auch jeder. Ja. Dann die Wohnpsychologie, wo man sich noch weiter reinlesen kann. Ihr wisst, wir können immer nur so ein bisschen das kleine Fenster in jedes Thema sein. Also, weil manchmal natürlich bekommen wir auch von euch das Feedback, dass wir vielleicht ein bisschen zu wenig über diese Themen gesprochen haben. Aber das Ding ist, Mai Hong bringt auch immer so viele verschiedene, tolle, interessante Themen mit, dass wir alles immer so ein bisschen ankratzen. Und wenn es euch da mehr gelüstet zu erfahren, dann müsstet ihr vielleicht da selber nochmal ein Buch oder so zu hören oder lesen oder wie auch immer und da noch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil wir haben in diesem Podcast hier nicht die Möglichkeit, jetzt stundenlang über jedes Thema zu sprechen. Nur nochmal kurz als Erinnerung. Und zwar hast du noch weitere Konzepte mitgebracht. Was auch ganz, ganz spannend klingt, ist das salutogenes Design. Also ich habe schon mal ein bisschen was über Salutogenese gelesen, was ja erstmal ja die Wissenschaft vom Wohlbefinden so ein bisschen ist, ne? Auf allen Ebenen, geistig, seelisch, mental, körperlich, wie auch immer. Aber auch da, das hat seinen Weg ins Design gefunden. Was ist denn das?
Ja, ich meine, letzten Endes kommt es halt auch von dieser Salutogenese, ne, von Aaron Antonovsky, dieser Gedanke, wir gucken jetzt nicht nur, was sind die Faktoren, die krank machen, sondern wie können wir halt Wohlbefinden fördern. Und bei diesem Design, da geht es darum, wie können wir auch Gesundheit wieder aktiv fördern bei Menschen, die zum Beispiel krank sind. Ja, also ich fand es erstmal mindblowing, ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, aber ich lerne ja auch immer so viel dazu und bin euch so dankbar für eure ganzen Tipps und Hinweise und Wünsche. Ich hatte ein Projekt gefunden, das hieß irgendwie Salugenetic Home of Tomorrow. Und da ging es auch darum, wie kann man quasi Krankenhäuser oder so Orte gestalten für Menschen, die halt altern in der Gesundheitsförderung. Und wenn ihr das eingebt auf Google, dann könnt ihr ganz, ganz viele Bilder auch finden. Ich habe auch ganz viele Bilder gesehen für diese Folge, weil die zum Beispiel gezeigt haben, in der Behandlung von Patienten, die an Krebs erkrankt sind, die haben einfach bestimmte Besonderheiten und Bedürfnisse, beispielsweise, dass manche von ihnen oder einige anders auf Gerüche oder Licht reagieren, also einfach eine andere Sensibilität entwickelt haben. Und wenn man das doch weiß, kann man doch Räume so gestalten, dass zum Beispiel Licht sich dimmen lässt oder dass es nicht so stark riecht. Und allgemein, wer will schon in einem hässlichen Krankenhaus sitzen, wo alles so kalt und weiß und mit Metall ist? Das ist doch irre, da wird man doch nicht gesund. Und da gibt es ganz viele Studien dazu, die einfach auch zeigen, dass wenn man Krankenhäuser verändert, ja, also wenn da so Natur Blick dabei ist oder so, dass die Menschen sich schneller einfach auch erholen. Also, dass man ganzheitlich denkt. Und andere Räume habe ich in diesem Projekt gesehen, wo zum Beispiel auch Natursounds abgespielt werden, die Patienten sich selbst ausgesucht haben. Ne? Also, einfach mal auch ins Gespräch kommen zu fragen, was hätten Sie denn hier gerne? Und ich glaube, keiner will in so einem kahlen Neonlichtraum für eine Stunde sitzen oder zwei, also und dann Chemotherapie bekommen. Bäh.
Ja. Und das heißt, also ich meine, was wird da gemacht? Was ist dann der nächste Schritt? Also wie kann man damit dann, also weil die Realität ist ja, werden letztens irgendwann mal im Krankenhaus, weil die Realität ist ja anders.
Ja, wobei ich finde, es gibt Unterschiede. Also ich habe ja auch schon in einigen Kliniken gearbeitet und es gibt manche, die sind schöner und andere, die sind nicht so schön, ja. Und wenn man versucht, einfach quasi Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit der Sensorik, dass es nicht so kalt ist oder dass mehr Holz eingearbeitet wird oder Fenster so gestaltet sind, dass man nach draußen gucken kann, ja. Oder auch einfach nur Bilder von Natur einfach aufhängt, das macht einen riesigen Unterschied. Menschen fühlen sich wohler. Also das ist halt nicht large scale, also nicht in jedem Krankenhaus ist es so, wie du das sagst, ja. Aber ich habe halt diese innovativen Projekte gefunden, ja, wo die es halt durchgestaltet haben. Und das ist natürlich nicht realistisch, ja. Aber ich glaube, kleine Dinge helfen auch schon, ne? Dass man weiß, es ist wichtig zur Gesundheitsförderung, das auch im Blick zu haben und nicht nur die Medikation oder so, ne?
Absolut, absolut. Das ist ja genau das, was wir hier auch immer wieder sagen in Achtsam, dass jetzt das ganze Big Picture, wie man so schön sagt, eben da wichtig ist beim Wohlergehen körperlich, geistig, seelisch und so weiter. Und da spielt auch die Natur immer wieder eine Rolle, was ja eigentlich total klar ist, weil wir sind Menschen, wir sind Natur und deswegen brauchen wir auch Natur. Aber auch dafür gibt es ein Wort, was ein Konzept auch ist, wenn wir über Wohnen sprechen, nämlich Biophilie.
Ja, genau. Kannte ich auch vorher nicht, wieder was Neues gelernt. Also diese Vorliebe für Natur, also die Liebe zum Leben quasi. Und der Biologe und Naturforscher Edward Wilson, der hat das so definiert: Biophilie ist die angeborene Tendenz, sich auf das Leben und lebensähnliche Prozesse zu konzentrieren. Also wir sind ja Natur, wir sind ja nicht abgetrennt davon, das haben wir ja auch immer wieder auch gesagt. Das heißt, das zieht uns auch immer wieder an. Und wenn wir in so künstlichen Welten einfach leben, macht das uns krank. Wohingegen, wenn wir in Umwelten leben, man spricht auch von diesem Biophilie-Effekt, dass es wirklich eine positive Auswirkung hat. Also wenn wir Erfahrungen machen, wenn wir riechen, sehen, hören und fühlen und wenn das alles ähnlich ist mit der Natur, sei es, dass man wirklich Pflanzen auch überall in der Wohnung hat oder ja mehr Licht reinlässt oder so, ne, dass wir uns einfach wirklich besser fühlen.
Und da gibt es Beispiele und eins davon ist übrigens, was du jetzt nicht wusstest, du hast das Beispiel mitgebracht und eins davon ist tatsächlich ein Ort, wo ich mich regelmäßig mit einer guten Freundin zum Kaffee treffe, weil es da so schön grün ist, nämlich.
Ich habe ja auch mal in Berlin gelebt, ich war auch super gern da im Kulturkaufhaus Dussmann, ne? Also und das ist von einem Botaniker und Gartenkünstler Patrick Blanche oder Blanc, ich weiß nicht. Und der ist bekannt für diese Vertical Gardens und das ist eine Wand Mur Vegetal, 270 Quadratmeter mit über 6000 tropischen Pflanzen, 18 Meter hoch und 15 Meter breit und das fußt auf einem Wasserbecken mit 16.200 Litern, ja. Und man kommt da rein und also ich habe am Anfang gedacht, ist das echt, als ich das erste Mal gesehen habe, aber es ist echt, das sind echte Pflanzen. Wie fühlst du dich denn, wenn du denn da bist?
Ja, also wie gesagt, ich gehe da immer wieder hin, ich liebe das. Also ich meine, gut, über allem sind dann auch irgendwie Millionen von Büchern, die ich liebe. Also ich verbinde das natürlich auch immer mit einem kleinen Buchkauf. Aber ja, es ist schon faszinierend, mit diesen Pflanzen drinnen zu leben. Ich war auch, genau wie du, man denkt, es ist Dekoration im Sinne von, das ist Plastik oder so.
Ja, ne? Aber es lebt alles und Toll. Wenn man bedenkt, dass es mitten auf der Friedrichstraße ist und es ist ja schon auch busy da, aber trotzdem durch diese Interaktion, ja, mit der Natur, das macht, also ich habe auch immer gedacht, okay, obwohl es super, super voll ist und so, ja, auch manchmal laut, ne, ja, aber trotzdem bin ich da immer gut runtergekommen.
Und das andere Beispiel kommt aus Barcelona.
Genau, die Sagrada Familia, also eine Kirche von dem Architekten Antoni Gaudí, also ein riesiges Projekt, was immer noch nicht abgeschlossen ist. Aber er ist halt sehr durch die Natur inspiriert worden. Und ich war da auch schon einmal. Und wenn man da reingeht, das ist halt, also eigentlich ist es für mich so schwer in Worte zu fassen, ja. Man sieht halt, wenn man nach oben guckt, diese ganzen Gewölbe und so, das ist halt total nach Bäumen nachempfunden. Und auch wie das Licht da so reinfällt. Und ich habe da ein neues Wort auch wieder gelernt. Fraktale Strukturen heißt das irgendwie so, die er verwendet hat. Das bedeutet, dass Muster sich immer wiederholen und formen, ne? Also ähnliche Muster und Formen, wenn man hinein und herauszoomt. Also dass sie, wenn man reinguckt, ähnlich sind, aber wenn man rausguckt, auch ähnlich sind. Und was es so ein bisschen auch abbilden soll, ist das, was halt in der Natur auch wiederzufinden ist. Also Muster, die immer wieder auftauchen. Und ich fand eine Beschreibung sehr schön, da wurde gesagt, diese kleinen vielen Teile, die zeigen wieder, wie das Ganze so aussieht. Also diese verschiedenen Ebenen. Und Das ist quasi so eine Übung, die ich habe mir die gar nicht ausgedacht, aber ich sammle quasi meine achtsamen Momente wirklich wie in so einer Schatztruhe. Aber ich habe so ganz, ganz besondere Momente, die nenne ich meine Magical, Mega Mindful Moments. Und das hatte ich dort, als ich da war. Und das ist ja so, in Barcelona sind ja unglaublich viele Touristen auch. Also ich bin immer an Wände von Touristen gegangen und dort gehen ja auch sehr viele Menschen hin. Aber irgendwie, als ich da so da stand und wie das Licht dann da so reinfiel, ich habe mich so verbunden gefühlt und ich war ja nicht im Wald oder so. Das habe ich auch, wenn ich im Wald bin oder so. Aber weil das so ähnlich war, also unglaublich, kann ich sehr empfehlen, solltet ihr mal nach Barcelona gehen.
Toll, toll, ne? Also die Folge ist ja jetzt hier kein How-to-Wohnzimmer umräumen oder wo steht jetzt das Bett und ne, sollte die Lampe über dem Schreibtisch hängen oder lieber in der linken Ecke oben. So, darum geht's ja uns hier nicht, sondern es geht ja wirklich darum, achtsam zu gucken, wie möchte ich leben und was für Möglichkeiten und Faktoren spielen da eine Rolle und wer hat sich in welcher Art achtsam damit schon in der Vergangenheit auseinandergesetzt und jetzt kann man dann eben auch den Blick schärfen und die Wahrnehmung schärfen und gucken, aha, guck mal, weißt du noch, Sagrada Familia, Barcelona, da haben die beiden doch in achtsam drüber gesprochen und dann ja auch Dinge anders wahrnehmen, wie eben zum Beispiel Wohnpsychologie, Architektur, Innenarchitektur und so weiter auf unser Wohlbefinden ja reinspielen, drauf einen Einfluss haben und du hast auch eine Studie dazu mitgebracht.
Ja, eine sehr amüsante Studie. Also von Ikai et al. 2014 im Journal of Physiological Anthropology. Die wurde in Japan durchgeführt. Und das wurde bei Büroangestellten durchgeführt, bei männlichen Büroangestellten. Und die wollten wissen, bringt das denn jetzt was, wenn wir zum Beispiel eine Blumenvase hinstellen auf den Schreibtisch? Macht das was mit diesen Büroangestellten? Und die wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen, die hatten eine Blumenvase mit Rosenblüten und die andere hatten keine Blumenvase. Und sollten dann für 4 Minuten an diesem Schreibtisch verweilen. Gemessen wurde die Herzratenvariabilität und sie wurden auch befragt, wie sie sich fühlten. Tatsächlich kam heraus, dass die Herzratenvariabilität bei den Menschen mit in dieser Rosenbedingung erhöht war und eine hohe Herzratenvariabilität ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass also ein Parameter für die Aktivität unseres Parasympathikus und das bedeutet wiederum, dass wir uns gut entspannen können. Aber die Teilnehmer haben, also in der Rosenbedingung, haben auch gesagt, sie fühlten sich entspannter und irgendwie natürlicher und auch insgesamt angenehmer. Und das wird ja bei Männern gemacht. Also die haben auch Fotos in der Studie, wie diese Menschen da so in ihrem Anzug da so sitzen und diese Blumenvase angucken. Ich fand das so cool. Also manchmal, was es so gibt. Und das wollte ich natürlich, bauen wir uns jetzt nicht alle eine Kirche oder so, ist ja klar. Aber
was machst du? Ich baue mir eine Kirche, das ist gut, ja, für meine, genau, Gesundheit.
Über hunderte von Jahren sitzen wir dran, aber nein, wir können uns natürlich Pflanzen in unsere Zimmer stellen oder wenn wir einen kleinen Balkon haben oder so, draußen einfach mal einen Tee trinken, vielleicht Tomaten anpflanzen. Jetzt, okay, im Winter geht das nicht so gut, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind alles Dinge, die haben einen Einfluss und wir können das beeinflussen.
Und da auch nochmal natürlich der, weil du eben gesagt hast, das sind Männer, ne? Es gibt ja dieses Narrativ, dass Frauen es mögen, wenn man ihnen Blumen schenkt, weil offenbar Frauen da sensibel für sind, dran riechen und sagen, oh, schöne Blumen und schau die Farben und so weiter. Aber das gilt natürlich für Männer auch. Die haben ja, ja, genau das gleiche System, stimmt, wie Frauen. Aber ja, es ist halt ungewohnt, dass man irgendwie einen Mann in einem Anzug vor einem Rosenstrauß sitzen sieht. Aber oha, aha, es hat eigentlich einen Einfluss und zwar den gleichen positiven auf uns alle, ganz egal, welches Geschlecht wir haben. Das finde ich auch sehr, sehr schön nochmal zu
sagen. Gut, dass du es nochmal sagst. Genau, ich wollte da nicht so in die Stereotype reingehen. Das war einfach nur super witzig, dieses Foto in dieser Studie.
Total, absolut. Also ich kann das nachvollziehen, weil wie gesagt, unser Gehirn weiß, ah, Mädchen, Blumen, ah, Männer, nein, Autos, keine Ahnung, Horror. Genau, also wir brauchen alle Pflanzen, und wohnen mit Pflanzen macht uns alle glücklicher und gesünder und entspannter, wie wir eben in dieser Studie auch mitbekommen haben. Und du hast eine Übung auch mitgebracht, nämlich eine Reise durch deine Wohnung. Das finde ich auch sehr schön, damit wir jetzt auch noch was ganz Konkretes hier in dieser Folge euch mitgeben können. Wie könnte denn so eine Reise durch die eigene Wohnung aussehen?
Also ich habe das später auch als angeleitete Übung, aber im Grunde genommen, wenn ihr einfach so durch die Wohnung geht, versucht mal eure Wohnung mit einem ganz frischen Blick zu sehen, ja, und so zu schauen, was habt ihr vielleicht Dinge lange nicht mehr angeguckt, ne, wenn ihr euch vorstellt, ihr seid das erste Mal da und wie fühlt ihr euch, welche Gedanken kommen euch, ja, wie fühlt sich der Körper an, weil vielleicht, Und das ist auch, finde ich, eine wichtige Message aus dieser Folge. Vielleicht haben wir in irgendeinem Katalog gesehen, oh, das sieht ja mega schick aus. So will ich wohnen, ne? So mache ich das. Aber vielleicht erfüllt das nicht unsere eigentlichen Bedürfnisse. Wir leben irgendwie so, obwohl das eigentlich gar nicht das ist, was wir wirklich brauchen. Und wenn wir mit diesem Blick, mit diesem Bedürfnisblick durch unsere Wohnung gehen und einfach spüren, wie fühle ich mich gerade? Ist es das, was ich benötige? Dann können wir es auch verändern oder einfach zufrieden feststellen, hey, ich habe alles richtig gemacht, hier fühle ich mich pudelwohl und kann gut wachsen, mich ausruhen und fühle mich sicher.
Oh, also werdet mal irgendwie zum Expediteur und ja, reist durch eure eigene Wohnung mit frischem, neuen, achtsamen Blick. Und dann kann man ja auch, was viele machen, so ein Moodboard machen und selber auch davon nochmal neu träumen. Okay, hey, jetzt habe ich die Folge gehört, jetzt beschäftige ich mich mal wieder nochmal damit, wie will ich eigentlich wohnen?
Ja, the sky is wide and open. Wir können ja so träumen, wie wir wollen und einfach auch Inspiration sammeln und dann kleine Schritte in die Richtung machen. Ne? Und das kann sehr, sehr kreativ sein. Verschiedene Farben, Inspiration und so. Also ich mag es ja auch gerne, Sachen auszuschneiden, aufzukleben oder so. Da könnt ihr ganz, ja, go wild.
Und genau, nicht, dass wir jetzt sagen, ihr müsst ganz viel neu kaufen, alles Nein. rausschmeißen, alles neu irgendwie, keine Ahnung, ja, anschaffen. Man kann genauso gut umräumen und umdekorieren und gebrauchte Sachen vielleicht tauschen mit Freunden und Bekannten. Man kann Sachen anstreichen, man kann die Wände anstreichen, man kann wunderbar auch mit kleinen Mitteln einfach nochmal gucken, wie kann ich schöner wohnen, wie kann ich es mir gemütlicher machen. Und ja, da eben heute die Inspiration, sich mit all diesen Dingen wie zum Beispiel Wohnpsychologie auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann man da achtsam nochmal anders mit umgehen. Und was auch natürlich hier super klugscheißerisch jetzt von mir kommt, aufräumen ist natürlich auch immer eine gute Lösung.
Nein, sehr wichtig. Und
da habe ich jetzt mit mir selber gesprochen. Weil das ist natürlich, also weil im Chaos wohnen ist ja jetzt erstmal auch keine gute Psychologie, ne?
Ja, also ich merke das immer, wenn ich etwas chaotischer bin, dann ist es oft in meinem Kopf auch etwas chaotisch und das ist sehr schön, ja, wenn man sieht, man hat alles aufgeräumt, dann sortiere ich mich so auch, also das ist so ein Ritual von mir und vielleicht kennt ihr die auch, Marie Kondo, die hat ja da so Techniken, wie man gut aufräumen kann oder auch entmisten, entrümpeln kann, alles, was so Joy sparkt, das behält man und alles andere lässt man gehen und ich habe auch viele Bücher so zu Hause, sie sagt auch immer, was sind das für Titel, die auf diesen Büchern stehen, weil das konsumiert man ja auch immer wieder. Vielleicht will man da auch nochmal drauf gucken. Also was nährt einen und was nicht. Also ganz viele tolle Tipps da auch.
Genau, weil da geht es nicht nur ums Aufräumen, da steckt so viel mehr dahinter. Mhm. Ne? Also es geht ja eben genau wirklich darum, das ist ja eine Metapher. Also does it spark joy? Also ist es wirklich, macht es mich froh, macht es mich glücklich oder kann es weg? Ist ja, gilt ja nicht nur für unsere Wohnung, sondern auch für unser Leben, für unsere Beziehung, für unsere Arbeit, für alles eigentlich. Ja, Marion, du hast auch heute eine Übung für uns mitgebracht.
Genau, wir wandern jetzt durch unsere Wohnung und gucken und spüren mal in unsere Bedürfnisse da. Das ist eine Einladung in dieser Übung für euch.
Sehr schön, wunderbar. Dann machen wir das jetzt mal. Heißt das quasi, wir bewegen uns jetzt in dieser Übung?
Ja, in dieser Übung dürft ihr euch mal bewegen. Ihr sollt nicht ganz ruhig sitzen bleiben, sondern es ist wirklich eine Bewegungsübung. Also Kopfhörer dran und los geht's.
Sehr schön, interesting. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Danke wie immer für eure Aufmerksamkeit und danke Marion für diese schöne Übung und bitteschön.
Dies ist eine Übung, in der du deine Wohnung mit einem frischen Blick erkunden kannst. Setz dich zunächst in einen ruhigen Raum und schließe die Augen und atme bewusst einige Male tief ein und aus. Mit jedem Atemzug kommst du mehr im gegenwärtigen Moment an. Öffne dann deine Augen und stehe auf. Beginne langsam durch deine Wohnung zu gehen. Du kannst auch barfuß gehen, um die Berührung des Bodens bewusster wahrzunehmen. Betrachte jeden Raum, den du betrittst, als würdest du ihn zum ersten Mal sehen. Achte auf die Farben, die Möbel, die Temperatur, die Gerüche und die Dekoration. Höre auf die Geräusche um dich herum. Vielleicht hörst du den Klang der Vögel draußen, das Summen elektrischer Geräte oder du hörst den Verkehr auf der Straße. Beobachte alle Geräusche, ohne sie zu verurteilen. Während du durch deine Wohnung gehst, nimm auch deine Gedanken und Gefühle wahr. Welche Erinnerungen oder Assoziationen tauchen auf? Sind vielleicht bestimmte Räume oder Gegenstände mit bestimmten Emotionen verbunden? Wenn du dich in einem Raum befindest, nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, welche Bedürfnisse du in diesem Raum hast. Brauchst du Sicherheit, Geborgenheit, Entspannung oder Raum für Kreativität? Sehnst du dich vielleicht nach mehr Naturverbundenheit? Lasse deine Bedürfnisse auf dich wirken. Wenn du bestimmte Bedürfnisse identifizierst, frag dich, wie du sie in deinem Zuhause erfüllen kannst. Dies könnten einfache Änderungen sein, wie das Hinzufügen von Vorhängen für mehr Privatsphäre oder mehr gemütliche Decken und Kissen, um deinen Rückzugsort noch gemütlicher zu gestalten. Vielleicht benötigst du auch mehr Pflanzen und Materialien, die aus der Natur stammen. Setze deine kleine Wanderung durch deine Wohnung fort und mache dir bewusst, wie du dich in jedem Raum fühlst und welche Veränderungen du vielleicht vornehmen möchtest. Vielleicht nimmst du aber auch wahr, dass vieles schon deinen Bedürfnissen entspricht. Beende die Übung, indem du in deinem Lieblingsraum deiner Wohnung innehältst und tief einatmest. Spüre die Verbundenheit mit deinem Zuhause und die Klarheit über deine Bedürfnisse. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.